Bruder Heller sprach am 5. November 1972 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Liebe zum Herrn.
Meine lieben Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Ersehnten Gottes, ich bin dankbar und bin glücklich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Und es ist mir ein Anliegen, dass wir alle, je nach unseren Bedürfnissen, einen tiefen, wesenhaften und bleibenden Segen empfangen für die so nahe Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Es drängt mich, euch heute ein Zeugnis zu sagen über das Wichtigste, was wir brauchen in der Endzeit. Das ist, dass unsere Liebe zum Herrn, die wir einmal hatten, als wir zum Glauben kamen, als wir alles für Dreck achteten und die Gewissheit, ich gehöre jetzt Jesus, dass sie unser ganzes Leben durchglüht und übergoldet hat, dass wir diese Freude, dieses brennende Herz behalten bis ans Ende. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Aber ein Kennzeichen der Endzeit besteht neben 99 anderen, wobei man die Zahl 100 vielleicht sogar wirklich nehmen darf. Das heißt, dass es 100 Kennzeichen gibt, dass das Ende nahe ist. Ich sage, unter anderem besteht ein Kennzeichen der Endzeit darin, dass die Liebe in den vielen oder in der Masse, wörtlich übersetzt, erkaltet. Wenn einmal in einer Ehe oder in einer Verlobung schon die Liebe erkaltet, wenn die Liebe der Eltern zu ihren Kindern oder was häufiger ist, der Kinder zu ihren Eltern erkaltet, von Mann und Frau und so weiter, dann beginnt der Zerfall. Und deshalb ermuntert die Schrift, bleibet in meiner Liebe, das heißt nicht in eurer Liebe, das heißt in meiner Liebe, in der Jesu-Liebe bleiben, drin sein. Und deshalb möchte ich heute Abend etwas sagen von der heiligen Inbrunst. Das heißt, von dem heiligen inneren Brennen unseres Herzens in der Liebe zum Herrn und in der Freude am Herrn und in der Sehnsucht nach dem Herrn. Meine Lieben, darauf kommt es an. Das wertet Gott. Das ist das Entscheidende, dass die Liebe in uns bleibt und nicht erkaltet. Und wenn sie am Erkalten ist, dass sie dann neu entflammt wird. Und vielleicht darf dieses Zeugnis heute Abend dazu dienen, dass bei dem einen oder anderen, bei denen die Liebe am Erkalten war oder schon erkaltet ist, dass sie aufs neue Feuer fängt oder dass der Funke unter der Asche durchbricht und wieder neue Funken entzündet und so die erste Liebe, die wir einmal verlassen haben. Ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die kann man nicht verlieren, aber man kann sie verlassen. Und dann beginnt ein Prozess der Verkühlung, der Erkältung, der endet damit, dass man auf einmal oder nach und nach keine Lust mehr hat am Bibellesen, keine Lust mehr hat am Beten, dass zwischen Mann und Frau und Kindern und Eltern und so weiter, zwischen Brüdern und Schwestern eine Erkältung eintritt, die sich langsam in eine Ablehnung und Feindschaft verwandelt. Das ist der Anfang vom Ende, vom Zerfall. Und dass Gott uns davor bewahre, dass wir nicht zu den Mitläufern, könnte man ganz frei übersetzen, sondern zu der Masse, wenn es heißt die Masse, das sind immer die Mitläufer, oder wie Luther übersetzt, das Pöbelvolk, dass die lüstern werden nach den Dingen der Welt, und die Lust am Herrn und die Freude am Herrn und die Liebe zum Herrn erblasst, vergeht, entschwindet. Und darüber möchte ich euch heute Abend ein Zeugnis geben und euch sagen, Liebe ist nicht zu ertöten durch das Feuer der Verfolgung oder durch die Feuer der Leiden oder durch irgendwelche Dinge von außen. Niemals. Die Liebe ist stärker als der Tod, werden wir nachher sehen, wenn wir in das wunderbare Kapitel der Liebe, das hohe Lied der Liebe hineinschauen. Dieses Feuer der Liebe hat uns etwas zu sagen. Feuer ist in der Schrift nicht nur das Bild der Bestrafung, der Schmerzen, der Verdammnis, dafür ist Feuer auch ein Bild, sondern Feuer ist auch ein Bild, göttlich gesehen, dass die im Gericht wirkende Liebe uns reinigt, uns demütigt, uns wieder zurechtbringt und in eine Stellung versetzt, wo wir wieder unser Herz weit aufschließen und wo die Liebe Gottes uns wieder erfüllt, stärker als beim ersten Mal. Denn das Ende ist immer größer als der Anfang. Als wir zum Glauben kamen, schreibt Paulus, als ihr zum Glauben kamt an die Galater, der hättet ihr am liebsten eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Denn Paulus hat jedenfalls von seiner Erblindung bei seiner Bekehrung her ein Augenleiden gehabt. Und deshalb sagt er, hättet euch am liebsten die Augen ausgerissen und mir gegeben, dass ich wieder gesunde Augen habe. So habt ihr mich geliebt und meine Botschaft wertgenommen, hochgehalten. Aber jetzt glaubt ihr, dass ihr durch Gesetzesleistungen, durch äußere Dinge, dass ihr da euer Heil schaffen könntet? Oh, ihr unverständlichen Galater, wer hat euch irregeführt? Meine lieben Brüder und Schwestern, es kommt darauf an, dass wir den Herrn Jesus lieb haben. Und es gibt ein unglaublich ernstes Wort in der Schrift, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Das Wort verflucht heißt wörtlich hinweggeschleudert, hinweggestoßen. Gott sucht unsere Liebe, unser Herz, unsere Zuneigung, unsere Hingabe, dass wir innerlich brüllen, Herr Jesus, du bist so groß und wunderbar, dass wir für dich allein da sein wollen, dass wir alles andere für Dreck und für gering achten, nur um von deiner Liebe erfasst und erfüllt zu sein. Die so eingestellt sind, die kommen gewiss als Erstlinge zur Entrückung. Mit denen kommt Gott zuerst zum Ziele. Gott erwartet von uns das, was er auf uns erweist. Er erweist uns seine Liebe, indem er sich selber in seinem Sohn für uns in den Tod, in den Fluch, in die Verdammnis gibt, um uns zu erretten, zu befreien. Und weil er uns so lieb hat, weil er die Liebe ist, erwartet er, dass auch wir ihn lieben. Was will Gott? Er ist mit nichts Geringerem zufrieden, als dass wir ihn so sehr lieben, dass wir alles andere, was er nicht ist und ihn nicht meint, hassen und lassen können. Das ist viel. Das ist viel. Das ist alles, was eine Höchstforderung, die es überhaupt gibt, von ganzem Herzen ihn lieben. Das ist mehr als alle Gebote und als alle Opfer und Brandopfer, dass wir ihn lieben, der uns so sehr geliebt hat. Und da erhebt sich die Frage, meine Brüder und Schwestern, für jeden von uns, ist er wirklich der lebendige Gott in seinem Sohn, Jesus Christus, ist er unsere höchste, wunderbarste Liebe? Das ist die Frage. Vor einigen Tagen fuhr ich im Zug mit zwei Japanerinnen, waren zwei nette Mädchen, so vielleicht 24 Jahre alt, schätze ich, und haben einen sehr guten Eindruck gemacht. Die sind in Deutschland zum Studium der englischen und deutschen Sprache, studieren Deutsch und Englisch. In Deutschland irgendwo, entweder an einer Universität oder in einer Sprachschule oder irgendwo bei einem Professor, also sind Studentinnen in Deutsch und Englisch. Und Sprachen sind wohl kaum ein knappes Jahr da, aber einigermaßen verständlich Deutsch und Englisch. Ich habe manchmal Deutsch mit ihnen geredet, wenn sie sich kapieren, habe ich auf Englisch gesagt. Und wenn ich dann Englisch sprach, dann haben sie es nicht kapiert, manches, und das habe ich auf Deutsch gesagt. Und so konnten wir uns gut verständigen. Und dann frug ich sie, gleich zu Beginn meines Gespräches, wie könnte ich anders, sagen sie, haben Sie einmal den Namen gehört, Jesus Christus? Sagten sie, oh, Jesus Christus. Das nein, Jesus Christus. Haben Sie das mal gehört? Sind jetzt schon beinahe ein Jahr in Deutschland. Nein, haben Sie noch nie gehört. Nie gehört. Never heard of him. Nein, never. Das hat mich tief bewegt. Und dann habe ich Ihnen dann erzählt, wer Jesus Christus ist und wie er Sie liebt und wie er für Sie gestorben ist und hat all Ihre Sünden auf sich genommen und wie er in den Himmel gefahren ist und eine Stätte bereitet, der Stätte über Wolken weit in der Herrlichkeit, eine Stätte bereithält für alle, die an ihn glauben. Und dass die da auch dabei sein dürfen. Sie haben mir zugehört, mit offenen Augen, ja beinahe mit offenem Munde, haben sie zugehört und waren so dankbar und haben sich so bedankt, dass ich ihnen diese Botschaft gesagt habe. Haben sie noch gar nicht gehört. Ein Jahr lang in Deutschland, in dem früheren christlichen Deutschland und haben den Namen Jesus Christus nie gehört. Hat mich tief bewegt. Ja, meine Freunde, was wir brauchen, ist die brennende Liebe zum Herrn, die uns bewegt und erregt, die uns beglückt und entzückt, die uns alles ersetzt. Alles. Mit ihm alles tun und alles lassen, mit ihm leben und mit ihm erblassen, das sei bis zur letzten Stunde unser Wandel, unser Bund. Und deshalb will ich von der Liebe zeugen. Ich sagte also, das Feuer der Liebe. Jetzt will ich euch ein paar wunderbare Schriftzusammenhänge zeigen. Zunächst eine Hosea-Stelle, eine der wunderbarsten Stellen. Die lautet so, in Hosea Kapitel 11, Vers 8 steht geschrieben, wie sollte ich dich hingeben, Ephraim? Ephraim war ja einer der 12 Stämme. Beziehungsweise der 10 Stämme Israel. Wie sollte ich dich hingeben, preisgeben, loslassen, ins Verderben stoßen, Ephraim? Und wenn Gott von Israel als von einem abgefallenen Volk sprechen wollte, da sprach er meistens, benutzte er den Ausdruck, Ephraim. Ephraim. Da steckt das, daher kommt das Wort Frankreich. Und die Franzosen sind ja in der Tat ein Volk des Gotteshasses und der Revolution geworden. Die französische Revolution ist die letzte gewaltige Welle der Gottlosigkeit. Ihr wisst, bei der französischen Revolution wurde Gott und Jesus Christus abgesetzt. Sie wurden als nicht existent hingestellt. Das ging noch stärker zu als jetzt bei uns und bei Hitler. Viel stärker bei der französischen Revolution. Und dann haben die einen Prachtwagen wunderbar ausgerichtet und da lag eine wunderschöne Jungfrau, ein junges Mädchen, nackt auf diesem Prachtwagen und war die Göttin der Schönheit, die von jetzt an ab angebetet werden sollte. Diese Göttin der Schönheit. Und da hat ganz Paris, hat dem zugejubelt, der Franzose ist ja leicht begeistert und entflammt, dieser Göttin der Schönheit, die den lebendigen Gott und den altmodischen Jesus Christus abgelöst hat, die es nicht mehr gibt. Diese Frau ist später im hohen Alter, in den 90er Jahren, ist sie in einer Mansardenstube in Paris einsam und verlassen verhungert. Diese Göttin der Schönheit. Tatsache, eine geschichtliche Tatsache. Das ist, was die Welt zustande bringt. Sie hat ihre Ideale und die zerbrechen in Elend und Dreck und Jammer. Geht alles zugrunde, was nicht verankert ist, erfüllt ist, durchdrungen ist von der Liebe Gottes in Christo Jesu. Und wenn wir diese Liebe Gottes verlassen, vernachlässigen, erst ein wenig, dann immer mehr, dann erkalten und schließlich ganz gut ohne Bibel lesen und ohne Gebet und ohne Gemeinschaft der Heiligen auskommen können, dann sind wir im Absturz in die Gottesferne. Dann geht es uns geistlicherweise wie der Göttin der Schönheit, die bewundert wurde, wie sie da lag, mit ihren schönen, naja, ist ja heute dieselbe Geschichte mit den vielen nackten Bildern, ist ja ekelhaft. Ja, meine Freunde, Ephraim, Frankreich, wie sollte ich mich hingeben? Ephraim, ihm ist Mehrzahlbildung, E ist Vorsilbe, dich überliefern, Israel. Also er meint ganz Israel, redet es aber mit Ephraim an. Das ist, finden wir öfter in der Schrift. Wie sollte ich dich wie Adama machen? Adama heißt die blutige rote Erde, der Überrest früherer Schöpfungen. Adama. Sollte ich dich zu Adama machen? Wie Zeboim dich setzen? Zeboim heißt Schlangen oder Nattern. Soll ich das aus dir machen? Dich da hingeben wie die Erde und dich da hassen und vernichten wie Schlangen und Nattern. Soll ich das tun mit dir, Israel? Mein Herz hat sich in mir umgewendet. Es glüht und brennt mein Mitleid oder meine Erbarmung, sagt Gott. Das Herz Gottes glüht und brennt in Erbarmung und Mitleid mit dem Israel, das ihn verlassen hat, das eigentlich verdient, wie die rote, schmutzige, blutgedrängte Erde und wie die Schlangen und die Futtern und die Nattern weggesteuert zu werden. Und da sagt Gott, es glühe mein Mitleid. Man kann auch übersetzen, erregt sind alle meine Erbarmungen. Also das brennende Herz hat Gott selbst. Christus, der ist unter anderem dargestellt, der hat ja etwa 100 Symbole. Das Brot und Weinstock und alles Mögliche. Er ist aber auch der brennende Dornbusch, den Mose sah. Der sah einen Dornbusch, der brannte. Und brannte und brannte und verbrennt nicht. Und da hat er Nähe, um das zu sehen. Seltsam. Ein Dornbusch, der brannt, aber nicht verbrennt. Nun ist der Dornbusch ja ein wertloser Wuchs, ein wertloser Busch, wertloser Baum, wenn man so sagen will. Der brennt, aber er verbrennt nicht. Und da kommt eine Stimme aus dem brennenden Dornbusch. Mose, Mose. Da merkt er, das ist der Gott, der da aus diesem brennenden Dornbusch spricht, aus der Flamme. Und so stellt Gott seine Schöpfung unter die Flammen des Gerichtes. Angefangen hat es schon bei uns in Deutschland. Wir sind schon in einem Zustand, wo wir dem Strafgericht Gottes zu Opfer gefallen scheinen. Es hat ein führender Mann, ein bedeutender Mann, ich möchte seinen Namen aus verschiedenen Gründen nicht nennen, der hat gesagt, wenn Deutschland und seine Regierung für das, was jetzt geschieht, für all die Unzucht, für all den Schmutz, für all diesen Geist der Empörung gegen Gott, des Ungehorsams, der Aufhetzung und so weiter, wenn Gott Deutschland für all seine sexuellen Sünden, für seine Ehebrüche, für seine Sodomiterei und so weiter, ich will diese Dinge nicht mit Namen nennen, nicht bestraft wird, dann muss Gott Sodom und Gomorra um Verzeihung bitten, dass er sie mit Feuer vernichtet hat. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Wenn Gott nicht Deutschland und seine Regierung bestraft, dass es der Sünde freien Raum lässt, alles erlaubt, Ehebruch und Unzucht, alles erlaubt und in welchen Formen davon Gebrauch gemacht wird, davon könnt ihr braven Reutlinger euch kaum einen Begriff machen, wenn ihr nicht Einzelheiten wisst von gewissen Organen der Polizei und so weiter. Es ist schlimmer, als wir glauben. Es ist nicht wahr, wenn man sagt, ach, das war immer so. Die Welt war immer so, die war früher auch nicht besser. Die Menschen waren früher auch nicht anders und nicht besser. Das ist nicht wahr. Die Menschen waren anders. Ich wollte mal bei einer Studentenauffahrt, die ich geordnet habe, zu einer Kundgebung, da wollte ich schon mal dann zwischenfunken. Und dann bin ich hinein und habe gesagt, na ihr Männer, ich war auch einmal Schulmeister wie ihr. Und nur bin ich ein bisschen älter und habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung wie ihr. Und da kamen gleich so ein paar, nicht wahr? Gell, früher warst du besser und schöner. Sag ich, jawohl, früher war es besser und schöner. Da waren die Menschen reiner und anständiger und haben nicht einen alten Mann, ich könnte euer Vater oder Großvater sein, mit so frechen Antworten und Fragen, wie ihr jetzt an mich herantretet. Das war früher unmöglich. Früher galt noch das Wort, das ihr nicht mal kennt, über das ihr lacht, vor einem grauen Haupte sollst du aufstehen und die alten Ehren, davon wisst ihr nichts mehr. Und da sind sie aber los. Und ich habe die Flucht ergriffen, die hätten mich auf den Boden geworfen und totgetrampelt. Ja, das ist oft vorgekommen. So was muss man erlebt haben. In einer solchen Situation muss man gewesen sein, um den Geist zu erfassen, den Geist der Bosheit, der Gottlosigkeit, der Verwerfung Gottes und seines Sohnes und seines Volkes und seines Heiligen Geistes, die Schmähung der Heiligen, die nur zugeben. Ich habe nur auf ihre Frage, nicht mal früher war es besser, haben sie ganz höhnisch gelacht, als ob sie sagen wollten, früher war der ja alt, blöd und dumm. Und aber wir sind die, die jetzt das Licht der Aufklärung haben und das Leben genießen und so weiter. Und ihr seid ja all blöd, was man älter ist, als 35, die sind nicht mehr ganz dicht. Das ist die Auffassung. Das muss man in vielen Fällen erlebt haben, wie ich es habe bei meinen fortwährenden Reisen hin und her. Ich kam im Gespräch. Ich habe so viele edle junge Menschen getroffen. So viele junge Menschen. Auch langhaarige, edle Menschen, dass ich mich hinterher geschämt habe, dass ich gegen die ein Vorurteil habe, habe ich heute nicht mehr. Ich weiß, wie die Jugend innerlich ringt nach irgendeinem ein Leitbild. Und da sehen sie, wie der Vater die Mutter schlägt und wie die Mutter den Vater belügt und betrügt. Und sehen in der Familie, wie es da gar nicht stimmt. Und da gehen sie durch den Laufen fort. Kann ich verstehen, ich heiße das nicht für gut, aber ich kann es verstehen, was das bedeutet. Und dann suchen sie irgendwas, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre, in Glück. Und dann ziehen sie rum. 85% Geschlechtsgang, verlaust, verdreckt, voll Ekel und Elend, voll Verzweiflung. Ich habe mit solchen Leuten gesprochen, ich habe Briefe von ihnen gelesen, junge Menschen, wie sie denen aussieht. Wenn ihr das wüsstet, ihr hättet Liebe zu denen, würdet für sie beten. Und nicht auf die Jugend schimpfen. Denn das sind ja nicht, das ist ja nur eine kleine Auswahl. Das sind ja höchstens 5%, die da auf den Universitäten, die anderen unterjochen, oder auf den Schulen, ein, zwei in einer Klasse, wenn die Teufel und Dämonen sind, die halten eine ganze Klasse in ihrer Gewalt. Und die anderen, die Universitätsprofessoren und die Lehrer und so weiter, Die haben Angst und unterschreiben alles und bekennen sich zu allem, was vorgelegt wird. Meine Freunde, wir stehen in einer Welt des Zerfalls. Aber, Jesus lebt und ist und bleibt Sieger. Das wollen wir festhalten. Was wir brauchen, ist das für Jesus brennende Herz. Wir sagen nicht, was diese Rebellen da alles machen. In ihrer Gotteslästerung, das ist alles recht und gut. Oh nein, das sagen wir nicht. Aber die leiden selber drunter. Wenn ihr wüsstet, wie diese Leute selber leiden und wie all ihre Explosionen, die sie haben, ihre Morde, die sie versuchen und ihre Bosheit und Gemeinheit und ihre Unzucht, die sie treiben, wie sie selbst darunter leiden und ein Ekel und ein Grauen für sich haben und vor sich. Ich weiß das. Ich weiß es aus Erfahrung. Wir wollen es verstehen. Und wir Alten, wir sind ja im Prinzip auch nicht besser. Wenn ich die Gnade Jesu uns hielte und wenn wir nicht das Lob und Dank immer wieder hineinkämen in die ganze Hingabe an Gott und das erfüllt werden durch seinen Heiligen Geist, gingen wir genauso unter wie die anderen auch. Wir sind kein bisschen besser als er. Das müssen wir einsehen. Ich ging einmal durch meine Straße, in der er wohnt, mit ich wohne. Ein ganz kurzes Sträßlein von 100 Metern nur, mit 34 Häusern. Also ich ging da durch und auf der anderen Seite war da so ein kleiner Buchhändler, den ich vom Sehen kannte, so ein kleines Städtchen, die Worms, das ist kleiner als Reutlingen. Da kennt man sich so einigermaßen. Da haben wir uns dann so gegrüßt. So einen kleinen Laden mit Schulartikeln und so weiter. Da haben wir uns gegrüßt. Und da sprachen wir, und da hielt uns mal zum ersten Mal eigentlich, man ist ja von Sehen gegangen. Und da fiel das Wort Sünder. Und Sünde und Sünder, vielen der Unterhaltung, ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe. Und da sagte der Mann, kannte meinen Namen, ich habe seinen vergessen, Herr Heller, Sie sind ein Heiliger, aber ich bin ein Sünder, das weiß ich genau. Jetzt wäre es das Verkehrteste gewesen, was es gibt, wenn ich gesagt hätte, ja, ich bin ein Heiliger, ich der Herr Pharisäer. Wäre das Verkehrteste gewesen. Da habe ich gesagt, ach, wissen Sie, Herr so und so, ich bin nicht besser als Sie. Ich habe von Natur aus dieselben Anlagen wie Sie. Es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder. Das bezieht sich auf die einzelnen Völker und bezieht sich auf die einzelnen Menschen. Es ist kein Unterschied. Sie sind alle Sünder. Sehen Sie, ich habe Ihnen gegenüber einen einzigen Vorteil. Als ich merkte, Jesus wirbt um mich. Jesus hat mich lieb. Jesus starb für mich. Jesus will mich haben. Er ist der Heiland der Welt. Als ich anfing, das zu merken, da habe ich ihm alle meine Sünden und alle meine Sorgen, mein ganzes Leben gegeben. Und er hat mein Leben umgekrempelt. Er hat mein Leben erneuert, geglückt, beseligt und mit unsagbaren Freuden und Wonnen und Seligkeiten erfüllt. Das sind jetzt 54 Jahre her, dass ich diesen Weg gehe. Und ich bin ein unaussprechlich glückseliger Mensch. Aber das hat Jesus gemacht. Aber ich bin nicht anders als Sie. Und dieser Jesus will Sie auch haben. Der will Ihnen auch das geben. Jesus nimmt die Sünder an. Er hat nicht gerufen, kommt her zu mir, ihr Frommen. Oh nein, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wer von uns ist nicht mühselig und beladen? Sind wir alle? Das habe ich ihm gesagt. Und seitdem grüßt mich der Mann schon von Weitem, wenn er mich sieht. Aber er hat so einen schwermütigen Zug. Und ich weiß nicht, wie weit der Geist Gottes an ihm arbeitet. Da habe ich viele, viele Menschen solcher Art. Und lerne bei jeder Reise, die ich unternehme, bin ja auch hierher gefahren, war morgen früh wieder nach Hause, da treffe ich immer eine ganze Anzahl von Leuten, mindestens fünf. Denn die Abteile sind gut besetzt und dann habe ich immer fünf Zuhörer. Da kann ich immer Zeugnis geben. Das ist wunderbar. Ich habe euch ja vorhin erzählt von den zwei Japanerinnen. Ach, ich könnte euch so einen Sack voll ergreifender, herzbewegender Geschichten erzählen. Das will ich aber nicht. Sondern ich will euch bei meinem Thema bleiben sagen, das Herz Gottes glüht vor Mitleid. Er will uns nicht dahin geben, in den Tod, ins Verderben. Er will uns nicht hinunterschicken auf unserer letzten Fahrt in die Hölle. Deshalb sage ich immer meine
Hier endet der Vortrag, weil das Band abgelaufen war.